Die Rückspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur. Mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Guten Tag, ich bin Doc Jansi, stehe hier auf dem Parkplatz von Twin Pines Mall. Es ist Mittwoch im Jahre, wo sind wir? 1991, ja. 1.18 Uhr morgens und wir beginnen mit dem Zeitreise-Experiment Nummer 2. Und bei mir sind natürlich, und damit ich sie auch sehe, nehme ich mal diese Brille wieder ab und setze sie wieder auf. Hallo. Mit dabei sind natürlich auf dem Beifahrersitz Marcel McFly.
Guten Tag, hallo.
Und von der Rückbank hören wir Einstein.
Wuff, wuff, herzlich willkommen.
Sehr schön, läuft.
Perfekt. Ach ja, ein kleiner Hinweis noch, ich wurde nicht ausgetauscht, ich klinge heute nur anders, weil mein Equipment jetzt mittlerweile mit Superzündis läuft und ich hoffe, man hört mich dadurch deutlich besser.
Wofür so ein Fluxkompensator alles gut sein kann.
Aber hallo.
Hallöchen. Sehr schön. Ja, schön, dass du auch in toller Tonqualität diesmal zu hören bist. Und ich verrate nicht so viel. Es gibt einige Neuerungen, auch seit der letzten Folge. Also nicht nur das. Seid gespannt und ja, freut euch drauf. Heute, McFly, kümmern wir uns nicht um Musik, sondern
um Filme aus dem Jahre 1991. Du hast es ja schon angesprochen. Also das Jahr zumindest.
Und aber vorher.
Ja, aber eine Sache habe ich noch, Jan und Sie. Also lieber Doc, bist du sicher, dass du auf dem Parkplatz der Two Pine Malls bist?
Ich habe, glaube ich, der Twin Pine Mall gesagt.
Ja, das aber nicht, das könnte ja auch die Single Pine Mall sein.
Ist das nicht die Lone Pine Mall?
Oder Lone Pine, Entschuldigung, das war's.
Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr meint, ihr seid Team Doc oder Team Fly oder Team Einstein, dann schreibt uns gerne. Ist jetzt schon schön, mal festzuhalten, wer hier die Nase vorn hat. Also zumindest im Wissen, ja. Ich habe das mit bestem Wissen und Gewissen rausgesucht. Und hier steht Twin Pine Mall.
In Teil 1.
Ich kann nur fragen. Ja.
Aber wie gesagt, ich bin da offen auch für Kritik und kann damit super umgehen. So, Einstein. Wir wollen, du hast gerade schon gesagt, wir müssen nochmal aber einen Blick ins letzte Jahr werfen.
Genau, wir hatten ja ein kleines Rätsel für euch und ich bin so gespannt, ob da jemand von euch drauf gekommen ist. Einmal in die Runde haben wir Einsendungen bekommen. Nee, ne? Ja, das muss ich aber beim nächsten Mal ändern.
Nicht direkt. Also wir haben zwar eine Einsendung gekriegt, die war allerdings nicht so ganz richtig. Deswegen kann ich die nicht gelten lassen.
Okay, aber wir haben eine Einsendung. Also es hat sich jemand gemeldet. Das ist doch schon mal
ja,
schön.
Ja, ja.
Okay, wer hat sich denn gemeldet? Wen können wir denn grüßen? War das Steffi?
Das war Steffi von Recht Interessant.
Recht Interessant. Liebe Grüße gehen aus. Shout out.
Genau. Der Titel war richtig, You Can't Hurry Love, allerdings hatte sie drunter geschrieben von Phil Collins.
Tja, der war...
Okay, der gute Mann hat's gecovert. Ich wollte gerade sagen, ist nicht ganz falsch, aber wir suchen natürlich die Version von 1966 und die ist natürlich von den Supremes gewesen. Aber generell das Lied erkannt und das ist ja schon mal gar nicht schlecht, also super.
Genau, kann mehr werden.
Halbe ja. Miete.
Freunde ja, genau. Der Sonne, also ich sag mal so, auch heute wird wahrscheinlich was folgen. Daher bin ich sehr gespannt, ob beim nächsten Mal ein paar mehr dabei sind. Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einmal los und horchen mal ins Jahr 1991.
Faktenblitz mit Einstein.
Ach, das ist so schön geworden. Ja, auch jetzt muss ich nochmal in den Almanach schauen und wir befinden uns ja im Jahr 1991 und der zweite Golfkrieg, die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und die endgültige Auflösung der Sowjetunion bestimmen das Weltgeschehen. Boris Jelzin wird der erste gewählte Präsident Russlands. Das Internet wird erstmals kommerziell genutzt. Der Solidaritätszuschlag wird in Deutschland eingeführt und Steffi Graf und Michael Stich gewinnen Wimbledon. Mhm. Katrin Krabbe wird überraschend Doppelweltmeisterin über 100 und 200 Meter in Tokio. Wobei das natürlich auch da schon, finde ich, jetzt im Nachhinein so ein kleines Geschmäckle hat mit der Frage, ob sie da auch schon gedopt war. Da gab es ja einige Skandale ein bisschen später. Also wir hoffen natürlich mal nicht. Aber auf jeden Fall auch wieder spannende Zeitgeschichte. Am 24. November stirbt Freddie Mercury in Kensington, London. Und aber um mal wieder so einen kleinen Bogen in schönere Sachen zu machen, die drei beliebtesten Mädchennamen in Deutschland sind Laura, Sarah und Lisa. Herzliche Grüße.
Genau.
Jawohl.
Hallöchen.
Die drei beliebtesten jungen Namen in Deutschland sind Patrick, Jan und Kevin.
Hallo. Bist auch du ein Kevin? Freu dich, sei gegrüßt. Oder ein Jan. Oder ein?
Ein Patrick.
Patrick. Ein Patrick.
Marcel liegt auf Platz 5.
Hm. Schön, dass du auch bei Janzi nachgeguckt hast.
Der Name ist einmalig. Oh,
Entschuldigung. Das stimmt. Neben Fitnessmode, die ja ein Überbleibsel aus den 80ern eigentlich ist, gibt es einen Trend, Sport-BHs als bauchfreie Oberteile zu tragen und sie im Street-Style mit Shorts, Jeans oder Jogginghosen oder einem lässigen Hoodie zu kombinieren.
Bauchfreie. Hast du das auch gemacht, McFly?
Nee, ich war zu jung dafür. Wie ist das mit dir? Warst du schon zu alt?
Nee. Schönen Dank für den Seitenhieb. Nee, aber ich hab's auch versucht. Also Sport-BH ist auch heute noch ein Wunder in meinem Schrank. Ja.
Ein Traum.
Ja.
Genauso wie bauchfreie Spaghetti-Träger, Bandeaus und Tops sind eben nicht nur bei Prominenten beliebt, genauso wie großkarierte Flanellhemden und Rollkragenpullover.
Also da war ich mit dabei. Also bei den Holzfällerhemden
war
ich groß dabei und auch bei den Rollkragenpullis teilweise heute noch. Also im Winter gerne Rollis. Mhm.
Wollte ich auch unbedingt haben und es gab auch eine Fernsehserie, die daran schuld war.
Wenn die jetzt noch aus dem Jahr 91 ist.
Ist sie.
Gucke, dann
bin ich mal gespannt. Schauen wir mal. Möchtest du sie jetzt sagen oder?
Wenn du sie nicht auf deiner Liste haben wolltest. Ja nicht. Also ich rede von den Dinos.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Lena Meyer-Landrut, Rebecca Mia, Ed Sheeran, Bonnie Wright, Jimmy Blue Ochsenknecht, Namika, Kristall und Jamie Lynn Spears werden geboren, um nur einige zu nennen.
Jamie Lynn Spears.
Mhm. Genau. Auf ihrem Weg an die Spitze der Jugendmagazine Deutschlands erreicht die Bravo 1991 ihren Höchststand an verkauften Exemplaren mit stolzen 1,58 Millionen.
Da war ich auch mit dabei.
Ui.
Mhm. Das Rebhuhn Perdix Perdix ist Vogel des Jahres.
Ha, herzlichen Glückwunsch an das Rebhuhn. Hoffentlich lebst du noch.
Ein halber Liter Bier kostet eine Mark 9.
Abgelöst 1992 vom Moorhuhn, aber das ist eine andere Geschichte.
Nee, das war 98. Glaube.
Ich wollte gerade sagen, das war 98.
Benzin kostet durchschnittlich eine Mark 29 und Diesel eine Mark 9. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich finde das mit den Bierpreisen sehr interessant. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder eine Simpsons-Referenz im Kopf, aber egal. Lass uns weitermachen. Aini wird eingeschult, also ich wurde eingeschult.
Oh. So alt bist du doch noch gar nicht, das kann nicht sein.
Ah.
91 eingeschult, okay.
Ja. Und die erste Bibi und Tina-Folge erscheint. Bei Benjamin und Blümchen sind wir parallel bei den Folgen 65 bis 68 in dem Jahr.
Entschuldigung, nur ich möchte es gerne gleich nochmal nachhören. Hast du Benjamin und Blümchen gesagt? Das ist sehr schön.
Echt? Egal. Benjamin und Blümchen, Folge 65 bis 68. Bei Bibi und Blocksberg sind wir bei Folge 50 bis 53 in dem Jahr, wobei Folge 50, die hatte ich sogar, das war Bibi im Orient. Und die fand ich richtig cool. Und da haben die nämlich immer gesagt, bitte stellen Sie das Bauchtanzen ein und schneiden Sie sich an oder so. Und ich habe immer verstanden, stellen Sie das Baumpflanzen ein. Und habe mich jahrelang gefragt, warum zum Henker die das machen sollen. Das so als Fun Fact zum Thema Verhörer. Da haben ja vielleicht andere HörerInnen andere Referenzen. Und bei den drei Fragezeichen. Oh ja, ist auch schön. Und bei den drei Fragezeichen sind auch die Folgen 50 bis, naja, 52 oder 53 erschienen. Das ist so ein bisschen, je nachdem, in welcher Liste man guckt, ist das da ein bisschen anders. So, das einmal nur dazu, wie das Jahr so einzuordnen ist.
Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick ins Jahr 1991, lieber Einstein. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 91 war ich in Frankreich und hatte einen Schüleraustausch.
Ja, okay.
Ich glaube, das war 91. Würde zumindest mit meinem ersten Film hinkommen, den ich, wenn ich gleich mal losstarten darf.
Was für eine schöne Überleitung.
Ah ja, man nannte ihn auch den Überleitungsking.
Wer macht sowas?
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Also, nur noch mal, liebe Hörer, liebe HörerInnen, bevor wir jetzt wirklich in die Filme einsteigen aus dem Jahr 1991, vielleicht noch mal der Hinweis, ihr könnt uns natürlich finden bei Instagram, ja, unter Rückspulhelden und, nee, Rückspul-Helden. Nein. Oh.
Alles ein Wort.
Jetzt alles ein Wort. Änderst du das wöchentlich oder? Ehrlich jetzt, hast du geändert?
Ja, ist geändert worden, ja. Also Rückspulhelden.
Schön. Rückspulhelden, ein Wort, aber weiterhin mit UE?
Ja, das schon.
Ja, sehr schön.
Aber ohne die.
So, jetzt, also mich habt ihr jetzt völlig verloren, aber sehr schön. Gut, dass ich sie mir eingespeichert habe. Dann könnt ihr uns mittlerweile auch eine E-Mail schicken. Und zwar, ja. McFly, wohin?
An rückspulhelden.web.de.
Also auch klein mit UE.
Sicher doch.
Zusammengeschrieben.
Yes.
@web.de. Mhm. Sehr schön. Mhm. Und ja, wie gesagt, ansonsten könnt ihr uns jederzeit eine Sprachnachricht an entweder meine Telefonnummer, McFlys Telefonnummer oder Einsteins Telefonnummer schicken. Und dann seid ihr beim nächsten Mal auch mit in der Folge. Je nachdem, ne, wenn ihr uns noch was zu 1991 zu erzählen habt oder vielleicht zum nächsten Jahr, was dann kommt, das hört ihr am Ende der Folge, dann freuen wir uns darauf. Sehr schön. Ansonsten hinterlasst ein Like und ein Follow. Freut uns immer. Für kleine Podcasts ist das immer eine ganz, ganz tolle Erfahrung. So, Folge 2 starten wir in die Filme von 1991. Und ich habe schon gesagt, ich habe ihn gesehen in Frankreich auf Französisch. Und es hat mir tatsächlich nichts ausgemacht, weil es tatsächlich, ich glaube, wenig zu erzählen gibt und wenig Sprache gibt, weil ich spreche von Double Impact. Auf Deutsch geballte Ladung. Der ist zwar erst, ist in Deutschland gestartet am 16.01.92, aber in den USA 91. Und ich bin mir auch sicher, dass ich ihn 91 in Frankreich gesehen habe. Deswegen muss ich 91 in Frankreich gewesen sein. Ich bin mir relativ sicher.
Okay.
Ja, so. Und ist ein Actionfilm. Geht 105 Minuten, ab 18 Jahren freigegeben. Und wir haben mal bei Rotten Tomatoes unsere Filme mal nach der Bewertung geschaut und hat, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Rotten Tomatoes auskennt, 33% Tomatometer. Das sind die anerkannten Kritiker. Ja? Mhm. Also die haben den Film tatsächlich nicht so hoch gelobt und allerdings auch nur 43% Popcornmeter. Das sind die Nutzer, die das bewerten konnten. Also wenn ihr euch anmeldet bei Rotten Tomatoes, dann könnt ihr das bewerten und könnt Popcornmeter verteilen. Ja. Hauptdarsteller war natürlich Jean-Claude Van Damme. Der belgische
Balletttänzer.
So. In einer Doppelrolle. Ja, unglaublich, aber wahr. Und Regie geführt hat Sheldon Lettich. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Nee.
Wahrscheinlich, ich habe den Namen mal gehört, aber ich könnte da jetzt keinen Film von dem nennen.
Nee, Rambo 3 kann ich euch nennen. Da hat er nämlich Regie geführt, unter anderem. Ja, also daher alles gut. Wenn ihr Double Impact gucken wollt, könnt ihr das momentan bei Amazon, Magenta oder Apple TV, #Werbung. So. übrigens, sehr lustiger Funfact zudem, der sollte eigentlich heißen Die Korsischen Brüder. Ja, und nicht Double Impact, sondern Die Korsischen Brüder. Und Van Damme hat aber gesagt, er möchte das gerne anders. Ja. So viel zu meinem Platz 10, McFly. Okay.
Ja.
Ah, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. McFly hat sich die Komödien und die Horrorfilme rausgesucht.
Genau.
Genau, und ich habe den schmutzigen Rest genommen.
So, ich bin ja auch noch da. Ich habe mich um Serien gekümmert.
So.
Sehr schön. Gut, dann würde ich doch auch mal meine Liste beginnen, und zwar auch mit einem Horrorfilm.
Auch.
Ja, ich habe Double Impact mal gesehen und naja, sagen wir nichts weiter darüber. Ich habe mir aufgeschrieben Chucky 3.
Die Mörderpuppe.
Die Mörderpuppe. Im dritten Auftritt, und der Film ist hierzulande nur auf Video erschienen. Kinostart in den USA war am 30. August 1991, und ich finde, da geht es langsam auch schon in die Richtung, dass das Chucky-Franchise mehr in, ja, eher in die Komödienrichtung abgedriftet ist. Also Teil 1 und 2 gingen ja noch als Horrorfilm ganz gut durch, aber der dritte Teil, ja, ich weiß nicht. Also ich habe Chucky sowieso nie ganz ernst nehmen können. Das ist für mich grundsätzlich immer so eine Art Horrorkomödienreihe gewesen. Er versucht natürlich zum dritten Mal den Andy umzubringen, der mittlerweile als Jugendlicher in einer Militärakademie wohnt und lebt. Und durch ganz hanebüchende, merkwürdige Zufälle schafft es Chucky, sich wieder dem Jungen entgegenzustellen. Es kommt zu einem großen Showdown. Und naja, ich glaube, es gab den einen oder anderen Grund, warum der film hierzulande nicht in die Kinos gekommen ist. Die Nachfrage ist einfach zu gering gewesen. Und ja, meine Rotten Tomatoes-Wertung liegt bei 19 zu 40. Das heißt, 19% bzw. 19 Stimmen von den Kritikern und 40, was die Fans betrifft. Also, das ist eine ganz schöne Diskrepanz, was da die Meinung betrifft.
Verstehe ich. Chucky war nie meins, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also wie gesagt, den ersten und den zweiten fand ich noch in Ordnung, aber danach habe ich das auch alles nur noch als Komödie für einen Sonntagnachmittag gesehen.
Ich bin ja generell nicht so im Horrorgenre zu Hause, also von daher.
Für mich wäre wahrscheinlich auch Teil 3 immer noch zu viel Horror drin. Ja. Naja,
Ich glaube, ich
schauen wir
habe auch nur
mal.
Chucky und seine Braut geguckt.
Der war
Sehr schön.
lustig.
Okay. Ja, schöner Einstieg in die Reihe. So,
Genau,
einsteigen.
dann steige ich auch mal ein. Ich steige mit Ren und Stimpy ein. Das ist eine satirische Zeichentrickserie. Und ich muss gestehen, dass ich sie gar nicht so wirklich geguckt habe, weil, ja, für mich war das manchmal so ein bisschen zu anstrengend schon. Ich habe sie aber gewählt, weil sie zum Thema Popkultur und in Referenzen in einigen anderen Filmen auch genannt wird oder eben geguckt wird. Also in Clueless zum Beispiel, da habe ich das erste Mal von der Serie gehört, und von daher habe ich gedacht, die müssen wir eigentlich nehmen. Die ist in 52 Folgen erschienen, ist mit so ein bisschen hin und her. Dann wurde da wieder der eine gefeuert und da wurde wieder was anderes gemacht und so weiter und so fort. Da will ich aber gar nicht so weit drauf eingehen. Und ja, es geht um den neurotischen, asthmatischen Chihuahua Ren und Stimson Stimpy J. Katzwinkel, einem übergewichtigen, einfach strukturierten Kater. Und die beiden irren durch absurde Abenteuer in einer Comicwelt, die eine Karikatur des Nordamerikas des mittleren 20. Jahrhunderts darstellt. Und da kann man sich schon vorstellen, ja, in welche Richtung das geht. Kleiner Fun Fact für die deutsche Synchro. Da wurde Ren nämlich von Santiago Ziesma gesprochen, und den kennen eigentlich fast alle mittlerweile. Also Paraderolle. Marcel, du grinst schon so. Möchtest du seine Paraderolle nennen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, der hat für uns ja auch schon ein Intro eingesprochen für die Abteilung Verpeilung.
Oh
Und
mein Gott, echt?
ja. Für SpongeBob Schwammkopf.
Ja!
Ach, guck an.
Und
Ja,
der hat so viel anderes synchronisiert, aber das ist, glaube ich, das, wo man ihn am meisten ja,
Steve Urkel,
mitverbindet.
Steve
Ja,
Buscemi zum Beispiel auch.
genau. Da hat er
Und, und,
einfach
und.
unfassbar viele gemacht.
Und was fällt mir denn noch ein? Ach hier, Ferris macht blau. Da hat er
Ja.
Matthew Broderick synchronisiert.
Ja, stimmt. Also schon
Großartig,
ganz cool.
großartiger, netter Mann.
Ja, absolut. Die
Shoutout.
deutsche, wie bitte?
Shoutout.
Die deutsche Erstausstrahlung war dann aber erst 1996 auf Nickelodeon. Und auch ich habe mir die Mühe gemacht, mal bei den Tomaten zu schauen. Und beim Tomatometer gibt es gar nichts. Das wurde von den Kritikern einfach nicht bewertet. Aber beim Popcornometer kommen wir immerhin auf 85%.
Ui, ist
Oh,
momentan
war
gerade
ja.
Sieger.
Ja, also habe ich gedacht, vielleicht müssen wir das doch nochmal gucken. Jetzt so im Nachhinein noch. Aber oh, gut, man weiß auch nie, wie die Serien gealtert sind und die Filme. Das ist natürlich auch immer so ein Riesenthema.
Also ich kenne es nicht, muss ich sagen. Ich habe es noch nie gehört. Naja.
Ich glaube, wenn du die beiden auf einem Bild siehst, dann könntest du dir eher was darüber vorstellen.
Wahrscheinlich. Na gut. Wir gehen auf meinen Platz 9 und dieser Film heißt Point Break im Original, auf Deutsch vielleicht eher bekannt Gefährliche Brandung, aus dem Jahr 1991 logischerweise. Kinostart 19.09. ist ein Action-Thriller, 122 Minuten, ab 16 Jahren freigegeben. Ja, Regie hat geführt, und das hat mich gewundert, das wusste ich nicht, das ist Catherine Bigelow. Das ist die Ex-Frau von James Cameron. Und genau, die hat tatsächlich bei diesem Streifen, Surfer-Thriller nennt man es wahrscheinlich auch, Regie geführt. Und Hauptdarsteller waren oder sind Keanu Reeves und, Gott habe ihn selig, Patrick Swayze. Hm. Ja, genau, also das war so... Also ein schöner Thriller, Surfertypen, also für die Ladies in the house, wenn ihr nochmal ein paar Miami-Vibes haben wollt, dann sollt ihr auf jeden Fall Point Break anschauen. Kleiner Fun-Fact auch wieder hierzu, Keanu Reeves war tatsächlich nicht die erste Wahl für die Hauptrolle, sondern eher Val Kilmer, Johnny Depp oder auch Charlie Sheen. Kennt man ja auch, aber die wollten nicht. Und dementsprechend, hat Keanu Reeves praktisch dort, ist er dort eingestiegen. 70% Tomatometer. Ja, den habe ich verkackt. 70% tatsächlich und 79% Popcornmeter. Also haben wir immer noch nicht die Serie ein, aber geht. Könnt ihr momentan schauen bei Apple TV oder bei Amazon. Point Break, Gefährliche Brandung. Kann ich nur empfehlen. Also ist wirklich lange her, aber ich weiß noch, dass ich mir das damals ausgeschnitten habe. Ja.
Wie ausgeschnitten?
Ich habe mir immer die Filme, also so ein Filmjahr praktisch zusammengestellt früher. Ja. Und da war der bei mir ganz weit oben.
Ach so. Ja.
Jetzt tatsächlich nur auf Platz 9 geschafft.
Und nennst mich verrückt, dass ich mir eine Excel-Tabelle mache.
Ja.
Ist richtig. Gut. Ja, mein Platz 9, auch wieder ein Horrorfilm. Nightmare on Elm Street 6, yes. Freddy's Finale. Ja, da habe ich so eine kleine Geschichte, eine persönliche Geschichte zu. Einmal, ich habe den Film seit Jahren hier in der Blu-ray-Box stehen. Ich habe ihn bis heute aber noch nicht geguckt.
Okay.
Mir fehlen eigentlich alle Teile, bis auf den ersten. Vom ersten habe ich... den Film habe ich gesehen, ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört, aber alle anderen sind bis heute noch ungeguckt, muss ich leider dazu sagen. Aber ich wollte mit Nightmare on Elm Street 6, so mit 13 oder 14 wollte ich mal anfangen, den zu gucken. Ein Kumpel von mir hatte den nämlich auf Video und ich nehme den mit nach Hause, den Videofilm, und ja, bin dann allerdings böse überrascht worden, als ich den abspielen wollte. Er hatte den Film mit einem anderen Film überspielt, sagen wir es mal so.
Ich glaube, da wollen wir nicht näher drauf eingehen hier.
Nee, das lassen wir sein. Das lassen wir sein. Und trotzdem, ja, ich will immer noch die ganze Freddy-Reihe gucken, besonders weil im sechsten Teil Alice Cooper einen Cameo-Auftritt hat. Und durch den bin ich ja auch zum Rock-Fan geworden, also muss sich da ein gewisser Kreis schließen. Wenn wir zum Jahr 1995 kommen, habe ich eine lustige Geschichte.
Nein, sind wir ja nicht.
Haben wir eine lustige
Dass
Geschichte.
Dass du immer abschweifen musst, mein Freund. Wir müssen dich mal langsam festtackern.
Genau, Fokus, Jungs, Fokus.
sehr gut, Shoutout geht raus an Alice Cooper, ein fleißiger Hörer unseres Podcasts, wie man mir gesagt hat.
Ist er tatsächlich, ja. also Freddy 6 kam am 5. September 91 raus, hatte insgesamt 162.000 Zuschauer in den deutschen Kinos, also nicht besonders viel. Ja, es ist nicht viel gewesen. Und also Rotten Tomato-Wertung von 22 zu 32. Ja. Also kam auch nicht besonders gut an.
Aber Freddy ist halt auch einfach eine Legende, ne?
Geil, oder?
Ja.
Einfach Kult.
Ja. Schön. Einstein.
Ja, ich mache weiter jetzt mit einer Serie, die ich damals wirklich geguckt habe.
Wirklich?
Und, ja, und zwar die Legende von Prinz Eisenherz. Das ist ein Zeichen, also eine Zeichentrickserie. Und die fand ich damals so toll, dass ich in der zweiten Klasse mich als einen Charakter dieser Serie verkleidet habe.
Als Prinz Eisenherz?
Nein, eben nicht.
Oh.
Also es geht, um es mal ganz grob zusammenzufassen, Prinz Eisenherz ist irgendwie mit seiner Familie aus seinem Königreich verbannt worden und er träumt irgendwie von Camelot, von König Arthur, also da wurde der so genannt, und dem weisen Magier Merlin, und die eine neue Ordnung erschaffen haben, in der Ehre, Gerechtigkeit und wahre Freundschaft zählen. Und er macht sich dann auf, um das sagenhafte Camelot zu finden und Ritter von seiner Tafelrunde zu werden. Und auf dieser Reise trifft er nämlich eben den Bauern Arn, der sich mit seinem geringen Stand und seiner tollpatschigen Art, also dafür total schämt, und dass er immer meint, er ist nicht so schlau, und damit struggelt er die ganze Zeit. Und eben Rowan, und das ist die Tochter des Schmiedes, und die kämpft mit Pfeil und Bogen und oder einer Armbrust, ich weiß das gerade gar nicht mehr. Also ich hatte damals dann für mein Kostüm einen Bogen und hatte dann so ein rosanes Kleid an, aber eben meinen Bogen, und fand es so toll, eben die so ein weiblich einen starken Charakter in dieser Serie mitzuhaben, weil, na, ansonsten...
Gab's nicht so oft.
Nee, genau, das gab es einfach nicht so oft. Und das fand ich eben so toll, dass ich das so bemerkenswert fand, dass ich diese Serie unbedingt damit reinhaben wollte. Genau. Und in Deutschland ist sie allerdings 1993 erst erschienen, aber da habe ich die dann eben geschaut. Ja, Tomaten dafür gibt es nicht, genauso wenig Popcorn, aber... Ich finde sie trotzdem total toll.
Und alleine das ist ja schon ein Grund, warum ihr jetzt einmal noch nach dieser Serie stöbern solltet. Ja, also wenn jemand schon so begeistert ist beim Serienvorstellen, dann auf jeden Fall reinschauen.
Ja, es kommen halt so viele Erinnerungen hoch. Ne? Also da habe ich, ich weiß nicht, wo die verfügbar ist, aber auf jeden Fall auf YouTube findet man da einiges.
Okay. Schön, schön, schön. Wir machen weiter. Mein persönlicher Platz 8 heißt, oder der Film heißt My Own Private Idaho. My Private Idaho, so ist eigentlich auch der Titel in Deutschland, mit Untertitel natürlich. Und das heißt, Das Ende der Unschuld, wurde im November 91 veröffentlicht, ist ein Roadmovie, Liebesfilm. Also ich würde es eher unter Roadmovie setzen, 102 Minuten, ab 16 Jahren. Regie hat geführt Guus van Sant, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der hat unter anderem auch Regie geführt bei Good Will Hunting. Und ja, es geht der Richtung schon ein bisschen nahe, weil auch hier spielt wieder Keanu Reeves mit. Und auch hier, Gott hab ihn selig, mir fällt gerade auf, überall, wo Keanu Reeves mitgespielt hat, seine Mitspieler sind alle nicht mehr am Leben.
Ich sehe einen Muster.
Trifft. Ja, schade. River Phoenix hat dort mitgespielt. Und ja, in diesem Fall ging es um zwei Stricher, die irgendwie Freunde werden. Und es ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Film. Weil der eine kommt halt eben aus reichen Verhältnissen, der andere nicht. Und guckt ihn euch an. Ich find ihn wirklich sensationell. Und da spricht auch die Tomatometer und die Popcornmeter mit jeweils 80% dafür. Mhm. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ihr könnt ihn sehen bei Amazon oder bei Magenta TV. My Own Private Idaho, Das Ende der Unschuld. Sag McFly.
Habe ich noch nie was gehört, also sagt mir gar nichts.
Ja, guck sie an, ist wirklich, wirklich sensationell. Ja. Ja, auch River Phoenix, ich glaube, das wäre heute auch ein wirklich guter Schauspieler.
Ich kenne den aus Stand By Me und da war er richtig gut.
Ja, ja.
Glaube ich, auch der einzige Film, den ich mit ihm gesehen habe, soweit ich weiß.
So viel hat er ja auch nicht gemacht. Ist ja
Indiana Jones. Da hat er den jungen Indiana Jones gespielt in Teil 3.
Keine Ahnung, Indiana Jones habe ich nie geguckt.
Okay. Lass uns schnell weitermachen.
Dein Platz 8. McFly.
Ja, wir springen mal ein bisschen in die Komödien. Allerdings auch noch mit leichten Horrorelementen. Ninja Turtles 2, Das Geheimnis des Us.
Ja.
Ah, der Film war herrlich. Der war so schön doof und strunzig. Ja. aber unglaublich toll.
Nimm du den hässlichen.
Na, ich, ja, welcher ist denn der hässliche?
Oh, ich lieb's, ich lieb's.
Ja, welchen, Einstein, wer war denn der hässliche von beiden, Tocker oder Reza?
Das ist die Frage.
Wenn du mich so fragst, die Schnappschildkröte war ein bisschen hässlicher.
Ich weiß nicht. Also die waren alle unfassbar hässlich. Aber gut, was will man über Mutanten auch sagen?
Der Film kam am, jetzt muss ich kurz gucken, 18. Juli 91 kam er in die Kinos hierzulande. Knapp 600.000 Zuschauer. Tomatenmeter 36-67. Also
kann ich nicht nachvollziehen.
Kam auch nicht ganz so gut weg bei den Kritikern, aber bei, so wie ich das jetzt hier rauslese, bei den Fans hat er dann doch schon den ein oder anderen ja, Boden wieder gut gemacht. Und ich finde den Film einfach toll, weil ich fand den ersten auch schon super. Ich bin seit meiner Kindheit auch Turtles-Fan, also die Originalserie mit dem Frank Zander-Intro natürlich nur. Ja. Und es gab, glaube ich, insgesamt 3 aus dieser Reihe.
Ja.
Sind auch alle ganz gut.
Schön, dass ihr euch einig seid.
Ja.
Hast du den nicht gesehen?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, glaube ich, dass ich den ersten Ninja gesehen habe und ich fand einfach
Ich sehe schon einen Videoabend auf uns zukommen.
Ja, sprechende Schildkröten, die mutiert sind.
Go Ninja, go Ninja, go, go, go Ninja, go Ninja, go.
So. Ja, den dritten Teil habe ich sogar im Kino gesehen.
Okay. Den kenne ich tatsächlich nur über die DVD. Habe ich vorher nie geguckt.
Schauen wir mal, ob es im Serienbereich auch die Turtles noch gibt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, nicht in dem Jahr. Achso, Entschuldigung, du bist schon fertig.
Ja. Ich habe da sonst nichts weiter.
Ich habe versucht, eine gute Überleitung hinzukriegen.
Ja, es tut mir leid, ich habe sie verpennt. Asche auf mein Haupt. Aber ja, dafür habe ich jetzt, was für euch. Wir kommen nämlich zu meinem Platz 8 und zu meinem Platz 8 habe ich mein Fundstück der Woche dabei, das mir gerade fast auf den Schoß gefallen ist. Gut, dass es keiner sieht. Und zwar habe ich hier die Komplettbox der Serie Tim und Struppi aus dem Jahr 1991. Die ist jetzt sogar noch mit den Filmen dazu, aber die Serie als solches ist in 39 Folgen in 3 Staffeln erschienen. Und ich weiß nicht, Tim und Struppi muss ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Tim ist ein Reporter, der mit seinem Hund Struppi um die ganze Welt reist und Abenteuer erlebt, zwischendurch mit Professor Bienlein und Captain Haddock, der immer unfassbar viel flucht. Ich liebe ihn. Das ist so schön. 100.000 heulende und jaulende Höllenhunde ist da so die Catchphrase. Ich lieb's und die sind ganz toll. Ja, habe ich auch immer sehr, sehr gerne geguckt. In Deutschland war die Erstausstrahlung 1993 im ZDF. Und auch, ja, und ich toppe euch tatsächlich schon wieder mit dem Tomatometer.
Ja.
Oh, wir machen nachher mal ein Ranking, wer das Wort am bescheuertsten ausgesprochen hat, bitte. Da kommen wir aber auf 89%. Wow. Und das Popcornometer liegt bei 92.
Das ist schon eine harte Nummer.
Das ist schon gut, ne?
Ja.
Das klingt ja schon nach Prädikat besonders wertvoll.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Tim und Struppi, also das gehört einfach dazu. Ja.
Ja.
Also
wohl die Comics.
Der vernünftige Belgier.
Ja, wobei man natürlich schon das richtig einordnen muss. Das ist eben auch der Zeit geschuldet. Es gibt schon einige Comics, die jetzt nicht ganz so okay sind, die man heute auch so nicht mehr machen würde. Aber das ist eben so eine Zeitgeistgeschichte und von daher. Mhm. Ja.
Oh, finde ich gut. Für alle, die das Fundstück der Woche sehen möchten, ihr könnt uns auch bei YouTube gucken im Übrigen. Auch das ist möglich. Ja, da seht ihr uns, da seht ihr auch meine verrückte Brille oder unsere tollen T-Shirts, die wir haben. Wenn ihr eins bestellen möchtet, sagt uns Bescheid. Ja, Preise schicken wir euch dann. Dann geht das in Druck, wenn wir die Zeit finden zum Bügeln. Genau, apropos. Wir bügeln uns mal weiter Richtung Nummer 7 und da habe ich Robin Hood, Prince of Thieves, auf Deutsch der König der Diebe. Ja, ein Abenteuerfilm, logischerweise. Vom 5.9.91 und geht 143 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Regie hat geführt Kevin Reynolds. Kennt man jetzt vielleicht auch nicht so, hat aber schon mal mit Kevin Costner zusammengearbeitet, nämlich beim Film Waterworld, da hat er auch Regie geführt. Und ja, ich habe schon viel verraten, Kevin Costner, Hauptdarsteller, Alan Rickman als Sheriff, wird man nie vergessen. Ja, sensationell, genau, absolut. Ja. Und auch ein Christian Slater ist dabei, ja, als
Was bin ich damals Fangirl geworden Little von John. Ihm. Ja. Den habe ich dann ausgeschnitten. Ich hatte. So.
da.
Ja,
war. Da war's.
Ja, aber Morgan Freeman war auch extrem gut in dem Film.
Morgan Freeman, ja klar, den hätte ich tatsächlich fast unterschlagen. Könnt ihr noch schauen bei Amazon oder auch bei Magenta TV? Bei Rotten Tomatoes hat er nur 51% Tomatometer bekommen.
Kann ich nicht verstehen. Ich habe den rauf und runter geguckt.
Ja, ich muss auch sagen, war auch mein Film. 72% Popcorn-Meter. Also auch da gar nicht so weit oben. Und Fun Fact tatsächlich zu Alan Rickman, weil das fand ich sensationell. Der gute Alan Rickman hat die Rolle zweimal abgelehnt. Ja? Bevor er sie dann beim dritten Mal doch gespielt hat. Und weil er hat sich dann reinschreiben lassen, dass er den Sheriff gerne so, wie er spielen möchte, also umsetzen möchte und ohne irgendwelche Vorgaben. Und ja, sensationell, es hat perfekt geklappt. Ja, also absolut guter Funfact, eine Rolle zweimal abzulehnen und sie dann beim dritten Mal doch anzunehmen, fand ich sensationell. Also,
und sie dann so unfassbar großartig zu spielen. Ja.
Absolut.
Da würde ich gerne einmal kurz reingrätschen, weil eben dieser Alan Rickman, ich habe jetzt natürlich nur die deutsche Synchro immer geschaut, aber das sind unter anderem mit die schönsten Filmzitate, die man so hat. Also allein streicht die Küchenabfälle für die Aussätzigen. Keine Gnade mehr bei Hinrichtung. Und sagt Weihnachten ab. Ist so ja, großartig. Genauso wie du in mein Zimmer. Heute Abend um 11. Du, 11:15. Und bring eine Freundin mit.
Ich lieb's. Wieso könnte man das auch gewissen Politikern in den Mund legen? Ich weiß nicht so recht.
Stimmt.
Wir warten mal die Adventszeit ab.
Ach ja.
Sehr schön. Nein, wirklich ein toller Film.
Ja. Ja.
Muss ich auch sagen. McFly, was hast du denn auf Platz 7, um mal so ein bisschen die Zügel anzuziehen?
Zügel anziehen, ja gut. Pferdestärken ist jetzt so sozusagen das Stichwort.
Sehr gut.
Das deutsche Vorbild für die Fast and the Furious-Reihe, Manta Manta.
Ja.
Ja.
Der musste rein.
Der musste rein, ja, auf jeden
ja.
Fall.
Ja.
Kinostart am 3. Oktober 1991. Knapp 1,0 Millionen Zuschauer. Und nur knapp zwei Wochen vorher, also am 19.09.91, kam der erste Teil in die Kinos, Manta der Film. Und der ist, glaube ich, aber so ein bisschen hinten übergekippt durch eben, ja, besagten Manta Manta.
Ja.
Das Beste, was wir an deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern zur Verfügung haben, ist in dem Film vertreten. Entschuldigung.
Okay.
Ja. Kannst du irgendwie so ein Sarkasmus-Schild oder sowas einblenden?
Vielleicht musst du das, muss ich das irgendwie noch basteln und hochhalten.
Ja, ja. Ja, irgendwie, ich glaube schon.
Oder wir brauchen noch so einen Button.
Ja, genau. In der Hauptrolle Til Schweiger als Bertie, Tina Ruhland als seine Freundin Uschi, Michael Kessler als Klausi.
Und das war sensationell. Also den finde ich wirklich immer noch. Also wirklich gut. Ja. Also
Michael Kessler ist wunderbar. Das ist super.
Der alte Soldatentrick, unvergessen.
Ja. Leider genau die Szene, auf die er bis heute ständig angesprochen wird.
Ja, natürlich. Das ist.
Aber ja, mein Gott, es ist nun mal so. Ja, ich fand den Film auch damals, als er rauskam, wirklich schon richtig gut. Es hat tatsächlich in meiner Schule so einen gewissen Manta-Hype auch ausgelöst.
Ja, bei uns auch.
Ja, ja.
Und vor allem so ein Fuchsschwanz-Hype.
Oh Gott.
Und das ist auch der Film, aus dem ich mir die meisten Songs rausgeschrieben habe, die eventuell auf die Playlist gepackt werden könnten.
Gut, damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Kann ich
nicht lassen. Irgendwann lassen wir ihn in der Zeit zurück, glaube ich. Setz ihn aus. Nee, schön. Also Manta Manta, ich nur noch mal eben ganz kurz, Manta, der Film, ist natürlich nicht Teil 1, ne? Also der hat mit Manta Manta nichts zu tun. Aber
ja,
war
gut.
war, ich glaube, das wolltest du sagen, war der erfolgreichere Manta-Film. Also Manta Manta war der erfolgreichere Manta-Film im Gegensatz zu Manta.
Ja, also die werden zwar immer wieder als Teil 1 und 2 auch angekündigt und auch bezeichnet, aber offiziell ist es nicht das.
Nein, nein, die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Ja, cool. Finde ich schön. Schön, dass der mit reingekommen ist.
Auch da eine wunderbare Zurück-in-die-Zukunft-Parallele. Ja, mit dem Güllefass.
Ja, stimmt.
Gut. Das war nicht der Misthaufen, aber in dem Fall das Güllefass. Mhm. Wo der Kontrahent reinrast.
Ja.
Ja, okay. In den Misthaufen, ja.
Ja, genau. Also bei Zurück in die Zukunft ist es der Misthaufen, da das Güllefass.
Ja, bei Manta Manta war ja Klausi einfach so tollpatschig und hat sich auf den Sperrhebel gelehnt. Und naja. Seht es euch an, liebe Leute.
Oh ja.
Zu finden bei dem Anbieter mit dem großen roten N.
Sehr gut. Wie sieht's denn mit den Rotten Tomatoes aus?
Nicht verfügbar.
Okay. Ja, gar nicht. Kann ich auch verstehen.
Naja, das ist ein deutscher Film, das ist recht unwahrscheinlich.
Naja.
Tatsächlich. Also ich hab noch andere deutsche Filme, die auch nicht in der Wertung sind.
Das glaube ich. Okay. Dann gehen wir wieder zu den Serien und zu Neles Platz 7.
Genau, Platz 7.
Einsteins.
Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Auf Platz 7 habe ich Harry und die Hendersons. ich weiß nicht, wer das vielleicht, also wer es nicht kennt, ja, hat was verpasst irgendwie. Das ist, es geht um George und Nancy, so zwei Karrieremenschen, die bei einem Campingausflug ein Bigfoot anfahren und den dann irgendwie mit nach Hause nehmen, quasi adoptieren. Und ja, da geht natürlich entsprechend zu Hause einiges zu Bruch und es passieren unfassbare Slapstick-Momente. Und es ist so geil, auf der einen Seite wieder, das ist so ein bisschen wie Alf in dem Sinne, man hat nur eben, den darf ja eigentlich keiner sehen und keiner mitkriegen, aber irgendwie haben die ständig Besuch und den kennt dann auch wieder alle und der wird auch in einer Folge mal entführt und dann auch der Polizist, den juckt das irgendwie gar nicht, dass damit mal eben so ein so ein Bigfoot ist und so weiter. Ich weiß aber noch, dass ich diese Serie eben früher auch geliebt habe. Habe sie mir jetzt zu Recherchezwecken nochmal angeguckt und habe gedacht, ist auch schon nicht ganz so gut gealtert. Eben auch, ja, viel Slapstick, es gehen viele Türen und Stühle und Geschirr zu Bruch, aber, ach, keine Ahnung, irgendwie super herrlich. Wir haben 72 Folgen in 3 Staffeln dazu und in Deutschland ist die Serie 1992 auf RTL Plus erschienen. Aber irgendwie doch, also wer so ein bisschen Nostalgie noch fühlen will, die Serie bringt diesen 90er-Vibe auch ganz schön gut wieder. Also was auch so Konsumartikel oder ne, was haben reiche Leute da an Fitnessgeräten oder die Computer und die Geräte an sich. Also es ist schon cool.
In Deutschland. Das ist der Serienableger vom Kinofilm, glaube ich, ne?
Genau, da gab es einen Kinofilm zu davor und
in Deutschland hieß das irgendwie auch Bigfoot und die Hendersons.
Nee, so hieß der Film.
Ah, okay. Ah, okay. Sehr gut. Ja, siehst du.
Achso, Tomaten gab es wieder nicht.
Ja. Ich musste mir gerade nur noch mal eben so ein Filmplakat oder Serienplakat reinziehen, damit ich das wieder. Ja, ich erinnere mich jetzt voll und ganz an den Bigfoot. Sehr lustig, ja.
Ich glaube, der erste Bigfoot wurde auch von dem Darsteller gespielt, der den Predator gemimt hat. Kevin Peter Hall.
Ja.
Nobody knows it. Mhm. Aber nein, sehr gut. Also das sind ja diese kleinen Fun Facts, die wir dann haben. Wir gehen auf Platz 6.
Platz 6.
Und danach hören wir einfach mal, hören wir mal weiter, wie ihr da so zu steht. Auf Platz 6 musste ich Highlander 2 The Quickening nehmen. Auf Deutsch Highlander 2 Die Rückkehr. Mhm. Ja. Gestartet im Januar 91, Fantasy Action, 91 Minuten, ab 16 Jahre freigegeben. Regie hat geführt Russell Mulcahy. Da musst du schon besoffen sein, um den Namen auszusprechen. Mulcahy? Ist auch nicht so schlimm. Der ist für den ersten Highlander verantwortlich, hat sich dann gedacht, ich mache nochmal einen zweiten hinterher. Zum ersten kommen wir ja vielleicht irgendwann nochmal. Christopher Lambert und Sean Connery, Sir Sean Connery, um das nochmal deutlich zu sagen, waren in dem zweiten Teil auf jeden Fall verfügbar. Ist auch eine amerikanisch-französisch-europäische Produktion gewesen. Und ja, auf Amazon und Apple TV auf jeden Fall verfügbar. 0% Tomatometer und 23% Popcornmeter sprechen tatsächlich für sich, muss man sagen. Also ich weiß auch nicht, warum ich auf die 6 gesetzt habe. Ist ja auch egal. Vielleicht war ich auch kurz eingeschlafen oder so. Ich bin mir nicht so
sicher. Ich mochte den irgendwie.
Ja. Fun Fact. der Regisseur, den ich nicht aussprechen kann, der Russell, der war unter anderem bekannt für das Musikvideo von The Buckles, Video Kill the Radio Star. Ja. daher, also der ist in Musikvideos ist er tatsächlich noch grandioser als in Filmen. Ja. Mein Platz 6.
Na, zum Glück habe ich mir meinen Kommentar verkniffen, was Musikvideos angeht. Gut. bei mir Platz 6 ist, ja, ich muss ihn leider mit reinnehmen, ich mag ihn allerdings nicht, Lucky Luke.
Ja, oh, sensationell.
Ich liebe ihn. Ich mag den voll.
Die Terence Hill-Verfilmung von Lucky Luke? Ja. Nee. Also die kommt bei mir echt nicht gut weg.
Ich mochte den.
Wurde auch in Schelle links, Schelle rechts einigermaßen zerrissen.
Ich mag den trotzdem.
Ja, ich komme mit dem Film bis heute nicht so richtig zurecht. Die Serie dazu, die hat mir auch nicht so richtig zugesagt, aber nun ja, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Kinostart war am 4. Juli 91. Unter 1 Million Zuschauer hier in Deutschland. Eine Tomatenwertung gibt es gar nicht. Also zumindest nicht von der Kritikerseite. Popcorn-Seite sagt 24%.
Ja, habe ich befürchtet.
Ja, also der ist auch wirklich nicht gut weggekommen. Und ich weiß nicht warum, aber
ich fand den trotzdem gut.
Ja, also mein Geschmack war es absolut nicht. Und ich mag ja so gut wie alles, was Terence Hill und auch sein Kollege Bud Spencer gemacht haben. Aber
damit hat er sich einfach schon sensationell.
Ja, vielleicht lag es auch wird es bei mir auch von dem Pferd getragen.
Ja, das ist gut möglich. Jolly Jumper, gesprochen von Wolfgang Völz. Den ein oder anderen guten Spruch, ja,
yep,
mag er sein, aber sonst, nein, nein, bitte nicht. Schalten wir um.
Sehr gut, schalten wir um zum Serien.
Genau, Sechser. Und die Serie muss ich einmal einzählen. Und zwar steigen wir ein in diese Serie mit einem 2-1-Risiko. Ich bin das Kaugummi, das unter deiner Schuhsohle klebt. Ich bin die lose Schraube in deinem Verbrechergehirn. Ich bin Darkwing Duck.
Oh, geil.
Ja, ist in 91 Folgen in 3 Staffeln erschienen. Und Darkwing Duck ist halt ein so lustiger Superheld, weil der natürlich immer versucht, seine Heimatstadt, in diesem Fall St. Erpelsburg, vor Verbrechern zu schützen. Aber im Gegensatz zu anderen richtigen Superhelden, geht er da so ein bisschen paddeliger ran. Also weniger professionell kann man das auch nennen. Und bei ihm ist so ein bisschen das Problem die Motivation. Also er jagt halt nicht die Verbrecher um des Verbrecherjagens wegen, sondern weil er schon so ein bisschen Ruhm und Ehre haben möchte. Und dann kommt es halt öfter mal zu so einigen Fluchten, weil er ja erstmal seinen Spruch aufsagen muss oder erstmal sich in Szene setzen muss und den Verbrechern dann wieder Gelegenheit gibt, abzuhauen. Aber ich hab's sehr, sehr, sehr gerne geguckt. Und ja, eine sehr schöne Serie.
Oh, herrlich, herrlich.
Genau, damals im Disney Club als erstes erschienen, ab 1993 im ersten. Und auch hier zu Tomaten haben wir wieder nicht. Aber das Popcornometer ist jetzt bei, ich muss gerade mal eben rüberlinsen, wir haben einen neuen Rekord, 94%.
Alter Falter, ey, die Serien, die sahen hier richtig ab. Ey.
Yep.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut. So, liebe ZuhörerInnen, ihr seid jetzt, habt jetzt die Halbzeit mit unseren unserer Top-10-Liste. Und wenn ihr jetzt sagt, die haben ja fast schon eine Stunde palabert, dann könnt ihr jetzt einfach auch mal ausschalten. Ja, hört ihr nächste Woche Mittwoch weiter, wenn ihr möchtet. gar kein Problem. Aber ich sage jetzt schon mal, ihr werdet es vermissen, weil ihr wollt natürlich wissen, wer in den Top 5 ist. Also daher, wir nehmen uns auch die Zeit jetzt. Wir rennen jetzt nicht, weil jetzt kommen ja unsere Highlights praktisch. Mhm. Platz 5. habe ich The Doors.
Ja.
Ja, aus dem Mai 1991 ist ein Biopic, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, ein Musikfilm für alle, die The Doors nicht kennen. 134 Minuten ab 16 Jahren und vom sensationellen Regisseur Oliver Stone, der unter anderem auch Platoon gemacht hat, ein Kriegsfilm, und mit einem unfassbar sensationellen Val Kilmer als Jim Morrison. Ja. Das war, ja, also war einfach sensationell. Ich fühle den Film, ich war danach, habe ich es noch mehr geliebt. Also die The Doors auf jeden Fall, die Musik von The Doors, und war richtig gut. Im Film mit dabei übrigens auch Meg Ryan, ja, und Billy Idol. Auch nicht so schlecht, ja. 56% Tomatometer und 79% Popcornmeter. Geht auf jeden Fall schon mal in die höhere Richtung. Und kleiner Funfact, auch hier lehnten großartige Schauspieler die Rolle ab, nämlich unter anderem Tom Cruise, Johnny Depp mal wieder und auch Bono von U2 hat die Rolle abgelehnt. Ja.
Zum Glück.
Ja, wer weiß. Vielleicht hat er auch gesagt, okay, nee, bitte nicht, ja, ich bleibe bei U2 und bleibe dem treu. Weil Kilmer hat sich sehr lange in die Rolle eingefunden von Jim Morrison und ja, hat, glaube ich, so das ein oder andere auch ausprobiert. Zu sehen bei Amazon und Apple TV, wenn ihr möchtet. Kann ich nur empfehlen. Toller Film.
Jo. Dann, mein Platz 5 ist ein kompletter Kontrast. Es ist wieder ein deutscher Film. Kurz und schmerzlos, Go, Trabi, go.
Oh, ja.
Ja. Dann bin ich aber froh, dass du den genommen hast, du.
Wieso?
Ja, gab ja noch einen anderen Trabi-Film.
Ja, aber nicht aus dem, ja. Ja, kurz und schmerzlos, Familie Strutz aus Bitterfeld, glaube ich, kamen sie, wollen nach Italien. Und was da alles so passiert ist, also mit dem Trabi, mit dem treuen Trabi Schorsch geht's los. Und ich habe den Film leider vor langer, langer Zeit das letzte Mal gesehen. Ich habe da auch nicht mehr so viel im Kopf, aber es ist ein pures Chaos. Es ist ein pures Chaos. Fast so schlimm wie bei Superstau, aber den habe ich ganz bewusst nicht reingenommen. Über den Film findet man auch nicht so viel. Nee, in den Hauptrollen Wolfgang Stumpf und Claudia Schmutzler. Ich wollte jetzt sagen Dieter Pfaff als LKW-Fahrer, aber es ist Dieter Krebs. Darf man überhaupt nicht verwechseln, die beiden. Kann man sich angucken. Ich glaube auch noch bei Netflix zu finden. Hat, muss ich kurz gucken, 17.01. Den Kinostart gehabt, 1,4 Millionen Zuschauer hierzulande und...
Schlecht.
Jo, eine Tomatenwertung gibt es nicht.
Ja, cooler Film.
Jo, kann man mal gucken, ja. Jo.
Sehr schön. Ich,
Einstein träumt schon von der nächsten Serie.
Ja, ich wollte mich mental darauf vorbereiten, dass ich mit ein bisschen Gesang einsteige.
Sehr gut, dann mache ich mich mal stumm.
Ja. Wir sind die Kinder vom Süderhof.
Ich lieb's.
Wir leben, wie's uns gefällt. Düm. Die Kinder vom Süderhof oder Neues vom Süderhof, wie die Serie heißt, ist in 52 Folgen in 5 Staffeln erschienen, wobei eigentlich nur die ersten 2, so ne, quasi die Originalen sind, in den letzten 3, die sind auch deutlich später erschienen, waren dann auch größtenteils andere SchauspielerInnen dabei, aber ich fand's, war eine super schöne Serie, die eben von 91 bis insgesamt 97 lief. Und es geht natürlich um die Familie Brendel und eben die Erlebnisse der Kinder und ja, auf dem Süderhof mit ihren Freunden und was sonst noch so passiert. Und das ist richtig schön. Ja, kleiner Funfact dazu. Diese wunderbare Musik stammt unter anderem von Rolf Zuckowski.
Das überrascht mich nicht.
ich sehe
Sag
Marcel
nichts gegen
ist
Rolf
ein...
Zuckowski.
Nee, Nein. Gegen den habe ich auch nichts.
Aber gegen die Serie?
Oh, ich habe eine oder zwei Folgen davon gesehen und ich weiß, also ich habe die damals auch als Kind gesehen und dieser eine Blonde da, dieser, ich weiß nicht, ob der das Nesthäkchen war, aber ich wollte ihn einfach nur verprügeln. Ich wollte den immer verhauen.
Der Wald ist keine Lösung.
Ich hab's ja nie getan. Ja. So.
Bei mir hat's das Pferd wieder rausgerissen.
Reden wir jetzt von derselben? Egal, nein.
Das ist der kleine Blonde in den. Ja, egal.
Kinder vom Süderhof. Ja. So.
Überhaupt nichts.
Also Tomaten gibt's natürlich auch nicht.
Gibt's nicht. Ich kann euch sagen, dass mein Film gleich ein paar Tomaten raushauen wird. Wir gehen auf die 4 und das ist ein Roadmovie aus dem, Thriller oder so ein Buddy-Film würde ich es nennen, aus Juni 98, Alter. 129 Minuten ab 16 Jahre und ich spreche von Thelma & Lewis. Mhm. Mhm. Genau. Regie hat geführt der altbekannte Ridley Scott. Der hat nämlich nicht nur Alien oder Gladiator gemacht, sondern hat eben auch Thelma & Lewis mit Brad Pitt, Susan Sarandon und Gina Davis und auch Harvey Keitel. Ja, also aber Brad Pitt und Gina Davis, Susan Sarandon sind, glaube ich, die man wirklich kennt. Genau, bei Amazon und Magenta noch zu sehen. Und 86% Tomatometer und 82% Popcornmeter. Ja.
Sehr gut.
Ja, sehr, sehr gut. Also guter Film. Musik übrigens von einem Deutschen, ja, von Hans Zimmer. Okay. Jawohl. Der hat die Musik gemacht. Und kleiner Funfact, der gute heutige Buddy von Brad Pitt, George Clooney, der wollte damals unbedingt diese Rolle haben und sprach dafür 5-mal vor. Bekommen hat er es trotzdem nicht. Ja, aber so wie es aussieht, hat er es ihm bis heute nicht übel genommen. Also daher, ja. Thelma & Lewis, kann ich nur empfehlen. Toller Film.
Mhm. Wunderbar. Mein Platz 4. Ja, ich sag's ganz einfach frei raus. Mein Lieblingsfilm aus den 90ern. Hot Shots, die Mutter aller Filme.
Ja.
Yes, bin ich dabei.
Ja.
Ein Zitatefeuerwerk.
Ja.
Herrlich. Der Oscar-Entenweich, immer noch das beste Flugzeug der gesamten US-Flotte.
Ich habe die Augen meiner Mutter.
Seines Vaters.
Hey, nee, sicher?
Er hat die Augen seines Vaters,
Ich hab gedacht, das wäre die Mutter. Siehst du, falsch. Das weiß ich noch, aber ich hätte schwören können, dass das die Mutter war. Vielleicht habe ich mich von Harry Potter, egal.
Ach ja, ich finde den gesamten Cast einfach nur großartig. Charlie Sheen als Topper Harley, Lloyd Bridges als, als Admiral Benson, jetzt habe ich ihn wieder, und John Cryer als Fischauge dabei.
Ja,
als Fischauge ist auch schön, ja.
Ja, die beiden haben ja später noch zusammengearbeitet, sehr bekannt. Und es ist eine Parodie auf, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Filme. Also in erster Linie natürlich wird Top Gun hochgenommen,
absolut,
ohne Ende.
Absolut, ja.
Dann in ganz, ganz vielen Anspielungen Superman, Rocky und ich weiß nicht, was noch alles. Also in jeder Szene findest du irgendeine blöde Anspielung, irgendein Spoof. Ist von den Machern der Nackten Kanone auch gedreht worden. Abrahams und Zucker heißen die, glaube ich.
Ja. Fahr die Nasenflügel ein, die flattern. Auch schön. Ja, ich finde den Film auch sensationell gut. Ja.
19.12.91 in die Kinos gekommen, 3,9 Millionen Zuschauer und eine Wertung von 82 zu 65. Das heißt, er hat von den Kritikern mehr Punkte, mehr Stimmen gekriegt als von den Zuschauern.
Das ist ungewöhnlich. Ich glaube, das hören wir nicht so oft. So
das
häufig.
Hören wir auch nicht so oft, nein. Und von mir ist noch so ein kleines Trivia zu dem Film. Schaut euch mal genau den Abspann an.
Wirst du da aufgelistet?
Ich nicht.
Du möchtest das nicht spoilern, ja?
Ich will es nicht unbedingt spoilern, aber wenn ihr es gelesen habt, sage ich nur guten Appetit. So.
Okay, ja, super. Jetzt muss ich ihn gucken.
Zumindest den Abspann. Und ich war damals so verknallt in die Psychologin Ramada, in die Valeria Giovino.
Ja, schöne Frau, definitiv.
Ja. Schalten wir um.
Apropos schöne Frauen. Sehr schön. Auf meiner Nummer 4 finden wir Prinzessin Fantagiron.
eine 10-teilige Serie, beziehungsweise je nach Ausstrahlung in 5 Filme aufgeteilt. Und diese Geschichte basiert auf der Erzählung Fantagiro Persona Bella. Und das ist eine Nacherzählung eines toskanischen Volksmärchens aus dem 9. Jahrhundert. Ich habe versucht, den Inhalt irgendwie zusammenzufassen. Ich habe es nicht geschafft. Ich hab irgendwie angesetzt und ich glaube, das muss man gesehen haben, das ist so wild und natürlich auch einige popkulturelle Geschichten, die so die doch hängen geblieben sind. Allein der Romualdo und Barnabas und so weiter, so, um so ein paar Namen zu nennen. Also da ist auch schon einiges dabei. Ganz cool, Mario Adorf hat da mitgespielt und also ganz wild. Ich weiß, dass ich das mehrfach geguckt habe früher, aber wie gesagt, dadurch, dass da so viel passiert und werde ich das nicht zusammenbekommen. Aber es ist halt, Märchen-Fantasy mit Frau verkleidet sich als Mann und Mann wird versteinert und hier wieder aufgewacht und der liebt dann den und der verliebt sich aber wieder in den und das wird dann wieder nix und hier wird jemand verzaubert und ist da in einer anderen Gestalt und also ist wild und ziemlich cool und in Deutschland das erste Mal 1993 auf Sat.1 gezeigt worden. Ja, und Tomaten gibt's schon wieder nicht.
Meine Schwester hat es damals auch geguckt.
Ja.
Lief das nicht immer so zur Weihnachtszeit oder so? Irgendwie habe ich da so...
Das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber das kann wirklich gut sein. Ich weiß nur, dass ich das super gerne geguckt habe und ganz, ganz toll fand. Und ja.
Jo.
Sehr gut. Dann gehen wir aufs Treppchen, Freunde der Sonne. Mhm. Und zwar mit... einem Film, der im Juli 91 gestartet ist. Es ist ein Action-Sci-Fi, Action-Science-Fiction-Film und geht 132 Minuten, ist ab 16 Jahren und wurde von dem berühmten Regisseur James Cameron, der natürlich auch Titanic gemacht hat, umgesetzt. Und wir sprechen natürlich von Terminator 2 Judgment Day oder auf Deutsch Tag der Abrechnung. Muss man nicht viel zu sagen, der T-1000 ist wieder zurück und Arnie ist better than ever in diesem Film. Ich habe ihn jetzt tatsächlich gerade noch eben einmal angeschaut, zumindest einen großen Teil lang. Arnold Schwarzenegger natürlich mit dabei, Linda Hamilton mit dabei, Robert Patrick ist mit dabei und natürlich auch
Edward Furlong.
Ich war gerade bei Edward Norton und deswegen hat es mich gestockt, weil ich wusste,
die beiden auch in einem Superfilm zusammen, auch aus einem anderen Jahr. Aber da muss ich tatsächlich auch direkt eingrätschen. War damals auch ein kleiner Crush von mir.
Edward Furlong?
Ja.
Ja. War auch tatsächlich eine große Hoffnung. Und da viel ist da leider nicht gekommen.
Leider nicht.
Nein. Ja. Der Film, und man mag es nicht glauben, hat tatsächlich unter anderem den Oscar fürs Make-up und für die visuellen Effekte bekommen. Weil das da ist schon, also ich weiß, dass ich im Kino saß und mir ist die Kinnlade runtergefallen bei dem, was da ist. Wenn du es heute guckst, denkst du, aus welcher Trickkiste haben die das denn geholt? Aber damals war das wirklich, ich erinnere mich, als wenn es gestern war, wirklich ein Hype. Ja, also wie die Saurier von Spielberg. Kleiner Fun-Fact, und das muss ich einmal ablesen, damit ich dann nichts Falsches sage. Während der Biker-Bar-Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo Arnie nur in Boxershorts war, kam zufällig eine Passantin rein, weil die nicht abgesperrt haben in diese Bar, und fragte denn, was denn hier los war. Und Arnie sagte dann nur, it's May Stripper Night. Was ich sehr lustig fand. Und ist die Dame wieder umgedreht und ist wieder raus. Ja, eine sehr, sehr nette Geschichte, die ich unbedingt loswerden wollte. Ja, und so, ich möchte einfach auch mal bei so einem Film dabei sein. Ich bin gespannt, was da so alles passiert. Ja, Terminator 2, Judgment Day.
Ja.
Spricht da auf jeden Fall auch mehr als im ersten Teil.
Das stimmt allerdings. Ich finde auch immer noch, bis heute immer noch der Beste aus der ganzen Reihe.
Ja, ein Fundstück der Woche.
Ja.
Mein persönliches Fundstück, Terminator 2, der Roman, geschrieben von Randall Frakes. Und ich habe mir das tatsächlich auch mal erst nach dem nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir das Buch durchgelesen und dachte mir nur, oh, habe ich das verpasst oder ist das aus dem Film rausgeschnitten worden? Also da sind so viele Geschichten oder Sidelines noch drumherum. Da dachte ich mir, das ist doch ein ganz anderer Film. Aber es war wunderbar. Es war richtig gut.
Aber es ist ja auch meistens mit so einem Buch so, ne?
Ja, na klar,
das natürlich. Buchroman, das ist eins der Film. Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Und was hast du denn auf dem Treppchen, McFly?
Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich... nee, ich switch jetzt
nicht
mehr.
Nein, hier wird nicht mehr geswitcht.
Nee. Das Schweigen der Lämmer.
Den darfst du nicht nehmen.
Wieso darf ich den nicht nehmen?
Weil du den nicht nehmen darfst.
Kein Horror.
Das ist kein Horrorfilm.
Das geht unter Horrorfilm. Das ist... Nein?
Psychothriller. Dann darfst du switchen.
Dann darf ich switchen? Gut. Ja. Okay. Ziemlich ähnlich. Papa Ante Portas.
Er ist doch sehr... Es kommt dem sehr nah.
Entschuldigung. Ja, das ist sehr lustig. Erzähl. Ich mach mich stumm.
Loriot als frühpensionierter Einkäufer, Heinrich Lohse, weiß mit seiner neuen Freizeit nicht viel anzufangen und bringt seine ganze Familie in schiere Verzweiflung. So, fassen wir das einfach ganz kurz so zusammen. Ich sage einfach nur, mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein. Und ich glaube, das erklärt den gesamten Film.
Ja.
Kinostart 21. Februar 1991, klar. 3,9 Millionen Zuschauer, eine Tomatenwertung gibt es nicht, weder Kritiker noch Zuschauer. Kleiner Funfact in seiner Familie. Der Sohn von, also der Filmsohn von Loriot, ist der Synchronsprecher zum Beispiel von Leonardo DiCaprio, ja, oder auch von Jim Parsons aus The Big Bang Theory.
Ja.
Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Gerrit Schmidt-Voss heißt der Junge. Sein Bruder selber, Dennis, also Dennis Schmidt-Voss, ist übrigens der Synchronsprecher von Ryan Reynolds in unter anderem Deadpool.
Huch, hast du mich erschreckt. Ich wohne hier, aber doch nicht jetzt um diese Zeit.
Genau.
Papa Ante Portas, ja, tatsächlich. Und großartig, Loriot. Also ich war letzte Woche in Bremen und bin an dem Loriot an der Karikatur auf der Bank vorbeigelaufen. Ja, also ein großartiger Bremer auch und aus meiner Heimat.
Ja. Wusste ich gar nicht.
Ja. Cool. Viktor von Bülow.
Toller Kerl.
Ja. Vico
von Bülow. Ich habe Viktor gesagt, ne?
Ja, Vico von Bülow. Vico ist aber sein Spitzname gewesen. Also eigentlich heißt er Viktor, Freiherr von Bülow, irgendwie sowas. Ja.
Schön, dass du ihn mit reingenommen hast.
Ja, musste ich ja zwangsläufig.
Ich hätte dir das nicht verziehen, wenn du ihn nicht mit reingenommen hättest.
Dann gehen wir auf die Serien. Was hast du auf deinem Bronzeplatz?
Die laufenden Rollkragenpullover. Nein, die Dinos natürlich.
Was?
Du hast vorhin was von Rollkragenpullovern erzählt.
Flanellhemden.
Also, ach, Flanell.
Holzfällerhemden.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo waren denn da Rollkragenpullover? Ach schön, ein Traum. Ja, natürlich, Flanellhemden habe ich dann sofort im Kopf. Und ich habe eben noch gedacht, warum? Egal. wir haben 65 Folgen in 4 Staffeln. Und es geht natürlich um die vermenschlichte Dinosaurierfamilie Sinclair, die in einer Gesellschaft lebt, welche sich als so Mixtur aus Moderne und Fiktiven befindet und die, es ist so ähnlich wie Familie Feuerstein, ne? So man hat natürlich dieses Drumherum, aber man hat natürlich die klassische US-amerikanische Sitcom-Familie, die da entsprechend agiert und auch da kann ich nur sagen, ich habe die sowas von geliebt und tatsächlich nicht nur ich. Ich glaube, das wird auch der Rekord des Tages heute. Wir haben ein Tomatometer von 91%.
Jo.
Das ist krass.
Aber auch zu Recht.
Ja. Wobei hier und da Fun Fact von eben auch nochmal, das Popcornometer ist nur bei 82, was natürlich auch immer noch mega hoch ist, aber trotzdem eher die Seltenheit. Aber die Serie ist einfach richtig, richtig gut. Und auch, wenn man mal schaut, wie diese Figuren gespielt wurden, was da für eine Arbeit und Technik hinter war und wie viele Leute einfach nur einen Dino gespielt haben, weil es ja Unterschiede mit den Gesichtern, wer den Körper gespielt hat und so weiter. Das ist unglaublich faszinierend. Und ja, genau.
Baby will wild sein.
Ja, nicht die Mama.
Schön. Ah, ja, also ich glaube, das ist, also ich habe es auch gesehen, aber das, ja, heute ist es natürlich ein Klassiker, damals hat es mich genervt. Ich glaube, meine Schwester wollte es auch immer gucken. Ja. Aber schön, ein berechtigter Bronzeplatz, wie ich finde, heutzutage. Silber geht an ein Gerichtsdrama, ein Thriller, ja, und zwar JFK. Auf Deutsch wurde noch Tatort Dallas dazu gepackt, ist im Januar 92 bei uns gestartet, in den USA schon 91, geht 189 Minuten ab 12 Jahre und auch hier wieder Oliver Stone, ja, als Regisseur, der, und auch den Film muss man nochmal erwähnen, Natural Born Killers übrigens auch gemacht hat, ja. Kommen wir aber immer sicherlich nochmal zu, in den Hauptrollen. Ja, Kevin Costner logischerweise, also die Anfang der 90er war halt Kevin Costner Zeit. Ja. Tommy Lee Jones war mit dabei. Kevin Bacon, ja. Gary Oldman als Lee Harvey Oswald. Gary Oldman.
Wow.
Als ich das gelesen habe, musste ich tatsächlich wirklich nochmal gucken. Ich konnte es nicht glauben, aber ja, auch ein sensationeller Schauspieler. Joe Pesci. John Candy, auch viel zu früh verstorben, John Candy, ja. Walter Matthau und auch der Vater von Kiefer Sutherland, nämlich Donald Sutherland, hat auch mitgespielt. Boah. Gibt's momentan noch bei, also wirklich die Creme de la Creme.
Ja.
Der
diesmal wirklich?
Ja, wirklich. Ja, der Riege.
Also mich überrascht das gerade so ein bisschen mit John Candy, weil den kennst du ja eigentlich eher aus Comedy-Filmen.
Ja, genau. Ja. Richtig.
Wow.
Wer ihn noch gucken möchte, auf Disney Plus und auf Magenta gibt es den noch. Und 84% Tomatometer und 88% Popcornmeter spricht einfach für sich. Ja. Man muss sich aber ein bisschen Zeit nehmen, 189 Minuten, tatsächlich der längste Film, den ich hier bei mir in der Liste habe. Der zieht sich schon ein bisschen, aber wenn man so ein bisschen geschichtsinteressiert ist, dann ist das ein Muss. Ja, und John F. Kennedy natürlich. Ja, sehr, 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 sehr guter Film, sehr gut gemacht.
Hat sogar eine leichte Verbindung zu dem Nightmare on Elm Street. Kennedy wurde in Dallas doch 1963 erschossen. Und die Straße, wo er langfuhr, das war eine Elm Street.
Ach, guck, da siehst du. Dann sind wir, haben wir die Verbindung gemacht und du darfst mit deinem Silberplatz weitermachen, McFly.
Ja. Da möchte ich mal wissen, ob ihr herausfinden könnt, über welchen Film ich jetzt spreche. Ich sag nur Ding Dong, die Hexe ist tot.
Ja.
Okay, hilft noch nicht viel.
Doch, aber ich musste gerade erst überlegen, wir sind bei Die nackte Kanone.
Boah, 2,5. Richtig.
Hey, echt?
Ja, tatsächlich.
Ding Dong, die Hexe ist tot.
Ding Dong, die Hexe ist tot. Spiel unser Lied, Sam.
Spiel unser Lied, Sam. Eine Anspielung an Casablanca.
Richtig. Und dann kommt Ding Dong, die Hexe ist tot.
Und dann Ding Dong, die Hexe ist tot. Lalalala. Sepp,
was eine Anspielung auf den Zauberer von Oz ist, aber eben noch viel lustiger in dem Fall. Ja.
Ganz genau. Auch ein absolutes Sprüchefeuerwerk.
Ja.
Ich liebe es. Passt ja auch. Am 8.8.91 in die Kinos gekommen, 4,1 Millionen Zuschauer und auch eine erschreckend niedrige Wertung, sowohl von den Kritikern als auch von den Fans, nämlich 58 zu 65.
Ne, unverständlich.
Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Also der zweite, der nackte Kanone-Reihe ist eigentlich, der ist genauso gut wie die anderen beiden auch. Leslie Nielsen, George Kennedy, Priscilla Presley. Jetzt muss ich kurz überlegen. Mir fällt jetzt der Name von dem Dr. Meinheimer nicht ein. Der hat auch den Vernon Dursley in der Harry Potter-Reihe gespielt. Ich komme jetzt nur leider nicht mehr auf seinen Namen.
Naja, wir haben ein Gesicht dazu, das reicht.
Genau, genau. O.J. Simpson auch wieder dabei als Nordberg. Und als Gegenspieler Robert Goulet. Eigentlich eher so als Sänger in den USA bekannt. Allerdings in dem Fall macht er in diesem Fall den direkten Gegenspieler von Spezialagent Frank Drebin.
kommt jetzt übrigens dieses Jahr noch in die Kinos mit Liam Neeson. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Ich auch, ich auch. Schön. Regie führten auch da wieder die das Team von Abrahams und Zucker. In der Neuauflage ist es Seth MacFarlane. Das kann also richtig böse werden. Der Macher von Ted, Family Guy, American Dad. Also das, ich hoffe, dass das richtig schön politisch inkorrekt wird. Ja. Was steht in der Fernsehzeitung?
In der Fernsehzeitung haben wir Hör mal, wer da hämmert.
Yes.
Home Improvement im Original, natürlich mit Tim Allen. Und genau, wir grunzen uns durch diese Serie, durch 204 Folgen in 8 Staffeln. Und ich glaube, zum Inhalt muss ich eigentlich nicht viel sagen. Also ich habe die Serie auch rauf und runter geguckt. Der großartige Nachbar Wilson. Und keine Ahnung, also ne, wir erleben so viel mit Tim und Jill und Brett, Randy und Mark. Und ach ja, also ich, keine Ahnung, ich habe es geliebt. Einfach chaotisch und schön. Und wobei natürlich mein Lieblingsspruch nach wie vor, dass glaube ich nicht Tim ist. Und also mein heimlicher Star ist immer Al gewesen. Muss ich das nicht sagen, das ist immer so, den mochte ich immer sehr gerne und da natürlich auch, ich weiß gar nicht, das ist noch nicht mal mehr ein Fun Fact, weil man weiß natürlich auch, dass Pamela Anderson da mal mitgespielt hat eine Weile und
ihre erste dauerhafte Fernsehrolle.
Ja, wobei, nee, so dauerhaft war die gar nicht, das war nur, glaube ich, nur eine Staffel oder so.
Zwei Staffeln, ja.
Ja, ja, das
aber
war
ihr,
ja so.
Ihr erster regelmäßiger Fernsehjob.
Genau, danach. Wissen wir ja, hat sie noch was anderes gemacht. Und was ich aber sehr, sehr lustig finde, ist, also generell war die deutsche Erstausstrahlung 1992 im ersten. Da lief sie aber zunächst unter dem Titel Die Heimwerker, aber nur 2 Folgen. Dann hat man es nochmal versucht mit der Dünnbrettbohrer. dann nochmal wieder der Heimwerker und ja gut, und 96 haben wir es dann geschafft, dann gab es noch eine neue Synchronfassung, es hieß Hör mal, wer da hämmert, wurde auf RTL ausgestrahlt und das ist die Variante, die wir wahrscheinlich alle kennen, genau, und Tomaten gibt es hier nicht, dafür aber Popcorn und da landen wir bei 78%, was ich eigentlich auch zu wenig finde.
Ja, aber zu Recht.
Also für die Serien, die waren ja teilweise deutlich höher, aber es ist schon okay, man kann damit leben.
Ja, also mein heimlicher Star war immer Wilson, fand ich sensationell, ja.
Ja.
wie man das wirklich bis zum Ende durchgezogen hat, also ein Fest.
Ja, bis zur letzten Folge, in der letzten Folge hat man es ja dann gesehen, aber es war schon krass.
Ja.
Immer clevere Kameraführung.
Ja. Ja,
und man weiß tatsächlich auch nie, hat man die Folge jetzt schon mal gesehen oder guckt man die 5. Wiederholung? Das war bei Hör mal, wer da hämmert einfach auch.
Ja.
Ja. Nicht ganz egal rauszukriegen. Ja, genau, das ist völlig Schnuppe. Ja. Cool, ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf eure ersten Plätze, Leute.
Ich auch.
Mein erster Platz wäre der dritte Platz bei McFly gewesen.
Papa Ante Portos, na toll.
Genau. Es gehört ja dazu. Also, nämlich The Silence of the Lambs, das Schweigen der Lämmer. Ein Psychothriller.
Es muss sich einreiben.
genau, das Schweigende Lämmer aus April 91, 118 Minuten, ab 16 Jahre Regie hat geführt Jonathan Demme, würde ich jetzt mal sagen, dass er so heißt. Hat mir nicht so viel gesagt, ist mittlerweile auch schon verstorben in 2017, aber hat unter anderem den Film Philadelphia gemacht mit Tom Hanks.
Oh, okay.
Jawohl. Silence of the Lambs, natürlich mit der großartigen Jodie Foster und mit dem noch großartigeren Anthony Hopkins. Also wer ihn bis dahin nicht kannte, also für mich war es der Kracher. Also für mich war der Oberschauspieler ohne Ende. Und Scott Glenn hat noch mitgespielt, den wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und Clarice Starling und Hannibal Lecter, naja. Was soll man dazu sagen? Beide Hauptdarsteller haben in dem Jahr, also für diesen Film, Entschuldigung, den Oscar bekommen. Auch zu Recht der Oscar als bester Film, bestes Drehbuch, also der hat abgeräumt ohne Ende und 95% Tomatometer und 95% Popcornmeter.
Boah.
Ja, also der räumt tatsächlich von vorne bis hinten ab und ist heute noch bei Amazon, Magenta und RTL Plus zu sehen und zu kaufen.
Tja. Ja.
Den muss ich dir rausnehmen, weil es ist tatsächlich eher ein Thriller als ein Horrorfilm.
Ja, also mir ist er dann doch tatsächlich auch als Horrorfilm mit aufgelistet worden. Aber okay.
Ist ja nicht schlimm.
Nö, alles
dafür
gut,
bin ich umso gespannter, wen du auf Platz 1 packst.
Ja, streng genommen ist der Film von 1990, kam allerdings hier erst 91 raus. Und das war auch der erfolgreichste Film des ganzen Jahres. Von John Hughes, Familienkomödie, die zu Weihnachten spielt. 6,4 Millionen Zuschauer. Ich sag nur Kevin allein zu Hause.
Ja.
Okay.
Ja. Deine Begeisterung hält sich gerade sehr in Grenzen.
Ich bin super enttäuscht, dass du Hook nicht in deine Liste gepackt hast.
Ja.
Ich weine gerade.
Ja.
Ich glaube, wir haben im Vorfeld so viel über diesen Film gesprochen, dass wir ihn im Nachhinein voll vergessen haben.
Aber ist alles gut. Ich finde das trotzdem.
Das nicht, aber der Film kam hierzulande 92 raus und ich habe mich daran etwas gehalten. Also,
du machst das. Ist ja dein Platz 1, um Gottes Willen.
Die Familie McAllister will nach Paris und in dem ganzen Strubel wird der Jüngste auf dem Dachboden vergessen. Und parallel laufen zwei, ich würde mal sagen, ambitionierte, aber nicht gerade intelligente Einbrecher durch die Nachbarschaft und versuchen natürlich auch in das Haus von der Familie McAllister einzubrechen. Der kleine Kevin hat allerdings mit seiner Kreativität ein bisschen was dagegen.
Ein Muss zu Weihnachten, wie ich finde.
Ja.
Also.
Ich glaube, das war auch der absolute Durchbruch für Macaulay Culkin. Ja. Joe Pesci hast du eben gerade auch schon erwähnt, als Einbrecher Harry Lime übrigens. Also, und Daniel Stern als sein Handlanger Marv.
Wenn sich das jetzt die Brauerei aus Hannover nicht noch sichert, ne?
Wieso?
Finde ich super. Das ist die Harry-Brauerei. Harry Lime finde ich sensationell.
Ach so, nee, ich dachte.
Mit Lime, ja.
Egal, ja, mach weiter.
Nee, bei Harry Lime bin ich hier bei dem Film Der dritte Mann.
Okay. Ja, stimmt.
Mhm. Da. Und ja, wie ich gesagt habe, 6,4 Millionen Zuschauer und ich glaube auch bis heute ein absolutes Pflichtprogramm für Tausende, wenn nicht sogar Millionen Leute zur Weihnachtszeit.
Ja. Gab es da Tomatoes?
Mhm. Und da war ich echt überrascht. 66 zu 80.
Hm.
Also zwei Drittel der Kritiker haben gesagt, ist in Ordnung. Und das finde ich erschreckend niedrig.
Mhm. Ja. Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den nie so richtig.
Okay.
War irgendwie nicht mein Film.
Hm. Ich fand den schon lustig. Also das war schon das erste Mal so für mich damals, dass so ein Kind praktisch so zwei Rabauken da übers Ohr haut und mit wirklich toller Kreativität das Ganze auch macht. Also doch, also ich musste sagen, ich mochte den schon. Aber wie gesagt, Hook ist schon so.
Kommt.
Ja.
So. Kommt vielleicht nochmal.
Machen wir nochmal für ein Special drüber oder so. Ja. So eine Zwischenfolge.
Hook ist im Nimmerland.
Ja.
Ich habe immer versucht, die Fallen von Kevin nachzubauen.
Oh, oh, oh.
Sehr ja, das fanden meine Lehrer damals auch nicht ganz so toll.
Komisch. Wir gehen in den Endspurt und gehen auf Platz 1 der Serien und bin gespannt, Nele.
Ja, das dürft ihr auch sein. Das ist die Nummer 1 ist quasi aus Prinzip geworden und nicht die beste Serie. Aber ich kann sagen, ich habe sie definitiv geguckt. Und es ist Zurück in die Zukunft, die Serie.
Es gibt eine Serie?
Die gibt es und ich habe sie wirklich geguckt. Sie ist in 26 Folgen in zwei Staffeln erschienen und spielt halt eben nach den Filmen. Und im Zentrum ist halt dann aber Familie Brown. Eben auch mit Kindern und Einstein. Und Marty hat dann eher Gastauftritte, genauso wie Biff und so weiter. Die sind dann eben auch dabei. Aber das Zentrum ist halt eher die Familie Brown und die erleben da auch immer richtig viel. Es gibt auch einen neuen DeLorean später, wobei eben Familie Brown natürlich mit dem Zug in erster Linie unterwegs ist. Und war auch ganz lustig, habe ich auch nochmal wieder ein bisschen reingeguckt und habe nur gedacht, ach ja, doch, und das kenne ich noch und das kenne ich noch. Und das war ganz witzig. Genau, in Deutschland 1994 auf RTL erst ausgestrahlt worden.
Es war aber eine Zeichentrickserie.
Es war eine Zeichentrickserie, ja. Aber mit denen, und das ist ganz cool, also es gab so Realeinspielungen mit Doc Brown.
Ja.
Das war immer ganz lustig, aber da hat man wirklich gemerkt, die war wirklich für Kinder, die Serie. Das hast du gemerkt und es war auch in Ordnung. Und ganz lustig und gerade im Deutschen, da haben sie auch mitgeworben, das war auch wirklich mit den Original-Synchronsprechern aus den Filmen. Und sehr da gut. Hat man gleich diesen Vibe noch mitgehabt, obwohl ich gedacht habe, also ich weiß, dass ich auch die Filme definitiv als Kind geguckt habe, wobei ich jetzt die FSK-Wertung da nicht im Kopf habe. Aber irgendwie müssen ja auch die Macher der Serie davon ausgegangen sein, dass die Kinder ja auch die Filme irgendwie so ansatzweise gesehen haben mit den ganzen Anspielungen. Nichtsdestotrotz, ich fand die damals richtig cool und deswegen aus Prinzip für unseren Podcast auf die Eins.
Sehr schön. Sehr gut.
Ach Mensch, ja Mensch, oh, die Zeit, die rennt, Leute.
Furchtbar.
Ist der Wahnsinn. Ja, ich macht euch drauf gefasst. Also wir werden uns wahrscheinlich nicht kürzer fassen können. Wir werden es weiterhin versuchen, versprochen. Aber ja, wir wollen auch natürlich uns austauschen. Genauso wollen wir uns austauschen über die Musik und haben uns im Vorfeld drüber Gedanken gemacht, wie wir das am besten machen. Ich werde gleich mal so 6 Titel nennen, die ich aus den Filmen rausgeholt habe, wo ich sage, die fand ich ganz nett. Und ihr entscheidet dann, welche Songs, also Einstein ein und McFly ein, welchen Song ihr draufpacken wollt, weil ich kann mich nicht entscheiden. Und ihr hört sie dann natürlich auf unserer Playlist bei Spotify, weil da sind wir dann nämlich auch. Also nicht nur jetzt, sondern schon die ganze Zeit seit der letzten Folge. So, also ich habe aus My Private Idaho Madonna mit Cherish. Ich habe natürlich aus Robin Hood, Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ja, das ging nicht anders. Ich habe aus The Doors, von The Doors, Light My Fire, für den Song habe ich mich entschieden. Von Selma und Lewis, Johnny Nash, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone. So. Aus Terminator natürlich Guns N' Roses und You Could Be Mine. Ja. Und aus Das Schweigen der Lämmer, Tom Petty and The Heartbreakers, American Girl. Ja. So. Wir fangen mal mit den Ladies an. Welchen Song, Einstein, hättest du gerne auf unserer Playlist?
Da wir ja mehr Filmbezug haben, würde ich mich in dem Fall für The Doors entscheiden.
Ja. Sehr gut. Notiert. Und McFly?
Ich glaube, bei der Auswahl gehe ich tatsächlich auf You Could Be Mine von Guns N' Roses.
Sehr gut. Sehr gut. McFly, dann sag du mal, welche Songs du rausgesucht hast und wir entscheiden, welche draufkommen.
Also, aus Kevin allein zu Hause habe ich Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Aus Hot Shots, Bobby Darin und Dream Lover. Dann aus Doc Hollywood, den Film habe ich zwar nicht erwähnt, aber den Song wollte ich euch nicht vorenthalten. Chesney Hawks, The One and Only. Aus Manta Manta, Money X, Manta Manta. Und dann hatte ich vorhin ja noch gesagt, bei Ninja Turtles 2 Vanilla Ice mit Go Ninja Go.
Ja, verdammt. Darf ich zwei sagen? Darf ich mir zwei aus?
Ich hatte die Frisur von Vanilla Ice damals. Ja.
War mindestens genauso hart wie der Helm vom Shredder.
Oh ja.
Sehr gut. Einstein, fang an.
Ja, dann ich sag ja, ich muss da zwei nehmen. Wir müssen Go Ninja Go nehmen. Und ach verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das andere war.
Rocking Around the Christmas Tree.
Nee. Auf gar keinen Fall.
Dream Lover.
Nein.
The One and Only.
Nein.
Und Manta Manta.
Manta Manta. Okay. Weil das so explizit zum Film passt.
Ja.
Finde ich. Entschuldigung, Janzi. Ich
gar kein Problem.
War da gerade so hyped.
Ich hätte mich auf jeden Fall für I am the one and only von Chesney Hawks entschieden.
Kannst du ja noch machen, wenn das Liederjahr kommt.
Du darfst jetzt zwei nehmen und ich darf dann keinen. So war das. So ist der Deal.
Na, rauf damit.
Packen wir mit rauf, komm.
Rauf damit.
Sehr gut.
Ja.
Schön. Nele, hast du was aus den Serien rausfischen können?
Ja, aber nicht so viel. Und deswegen würden wir in dem Fall bei der Titelmusik von Darkwing Duck landen und bei Die Kinder vom Süderhof.
Na gut.
Ja, hilft ja nichts.
Nein, alles gut.
Da gab es ja nicht so viel.
Hat das Darkwing Duck-Ding irgendwie einen Titel?
Ja, Darkwing Duck-Intro.
Okay, ja.
Da findet man das.
Sehr schön.
Ich fürchte, das Süderhoflied gibt es nur von Mickey Krause, aber man nimmt, was man kriegt.
Eben. So, hört einfach auf, wird eine tolle Playlist, wird spannend. Ja, von The Doors bis zu Kinder vom Süderhof, alles dabei. Ja. Die Creme de la Creme der deutschen und internationalen Musikgeschichte. So, wir haben die anderthalb Stunden voll und ich denke, wir müssen natürlich jetzt noch einmal ein Quiz starten. Und ich bin sehr gespannt, auf was wir uns da diesmal einlassen.
Quiztime mit Einstein.
Nach den Berechnungen des international anerkannten Professor Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Das bedeutet das Ende unseres Planeten. Nur alle Menschen, die innerlich und äußerlich sauber sind, haben nichts zu befürchten.
Okay, also das ist jetzt kein Songtitel, sondern das
ist ein
Filmzitat.
Das ist ein Filmzitat.
Okay. Ein Filmzitat. Magst du es noch einmal wiederholen?
Natürlich.
Danke.
Nach den Berechnungen des international anerkannten Professor Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Das bedeutet das Ende unseres Planeten. Nur alle Menschen, die innerlich und äußerlich sauber sind, haben nichts zu befürchten.
Tja. Kommen ja nur irgendwelche Endzeit-Szenarien in Frage. Jetzt ist
ich
die Frage,
absolut kein
welcher Film, ich auch nicht, welcher Film ist, also gab es Mars Attacks, gab es Armageddon, war das alles in dem Jahr, aber dann hätte ich ja den Film genommen, Armageddon, das wäre ja ein geiler Film gewesen.
Oh ja.
War nicht in dem Jahr. Ja, also.
Professor Pirkheimer, nee.
Na, das mit dem Inneren und also sauber von innen und außen, ja, das sagt ja mir was. Das
okay.
Ist, das sagt mir was.
Deswegen kann ich da auch keine weiteren Tipps zu geben.
Nee.
Nee.
Ist auch nicht schlimm. Wenn du auf deine Filmliste guckst, die du da offen hast, meinst du nicht, dass du da irgendwas von erraten könntest? Nein.
Nein. Okay. Also ich wüsste nicht, was ansatzweise dazu passen würde.
Ja. Ich doch, einen Tipp habe ich noch.
Oh, okay, aber nicht wieder so einfach wie beim letzten
nein,
Mal.
Nein, ja, nein. Es ist ein der Tipp. Wir haben über diesen Film heute schon gesprochen.
Ah, okay.
Ich finde, das ist was man gut sagen kann.
Auf jeden Fall. Okay. Okay. Ja, also ich schicke dir das jetzt mal rüber per WhatsApp, ja, damit ich nichts verrate und McFly hier nicht entgegensetze. Du gibst mir aber noch nicht die, ob das richtig
nein.
ist oder falsch, bitte. Sondern ich mache das einfach mit dem. Und liebe Leute, das mache ich mal nebenbei, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst natürlich, welchen Film uns Einstein gerade vorgesprochen hat, also welches Zitat aus welchem Film, dann dürft ihr natürlich uns gerne schreiben, uns gerne anrufen, eine Sprachnachricht schicken. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob einer von uns die richtige Lösung hat. Die
ich
hört
auch.
Ihr dann nämlich beim nächsten Mal. Ja,
auf jeden
in,
Fall.
In Folge 3. So. Es war mir ein Fest. Ja, also auch wenn es wirklich jetzt noch länger gedauert hat als die Musikfolge, aber ich finde, es ist ein Fest.
Naja, manche Filme haben halt Überlänge.
So.
Extended Version.
Genau. Und ich sag nur zum Schluss, also es sei denn, ihr wollt noch was loswerden, Freunde. Gut.
Nee, also für mich persönlich, also das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen will, so 1991 war für mich ein ganz tolles Jahr, denn meine Schwester wurde geboren.
Oh,
also,
Grüße.
Hallo, Shaggy.
Genau. Und auch liebe Grüße an alle anderen, ja, unter anderem auch an Mama Einstein. Ja, ich hoffe, das Lachen hielt sich heute in Grenzen. Kleiner Insider. So, Genau, dann würde ich sagen, schließe ich mal die Türen vom DeLorean, Freunde. Liebe ZuhörerInnen, wir, also übernächsten Mittwoch, schicken wir euch zurück in die Vergangenheit.
Neunzehnhundertneunundsiebzig.